Es sind Events, die man nicht vergisst, weil sie weit über das hinausgehen, was bei konventionellen Literaturlesungen zu erwarten ist. Fiston Mwanza Mujila rezitiert die ersten Sätze seines Debütromans im Original.
Im Anfang war der Stein, und der Stein schuf den Besitz, und der Besitz den Rausch. Und im Rausch kamen Menschen jedweder Gestalt, die schlugen Bahntrassen in den Fels, fertigten ein Leben aus Palmwein und erdachten zwischen Markt und Minen ein System.
Ans Johannesevangelium erinnert dieser Einstieg von Tram 83 und er führt unmittelbar hinein ins Universum dieses Schriftstellers, das keine Grenzen zu kennen scheint, das rudimentär vielleicht so umrissen werden kann. Der Kongo als Land und Fluss, mitsamt seinen Menschen, bis heute geprägt von Dekaden kolonialer Gräuelherrschaft, von Bürgerkriegen und Diktaturen. Da ist die Lyrik und ihre Schwester die Musik und über allem die Sprache. Und seine interkulturelle Existenz als Kongolese, der seit langem in Österreich lebt und wirkt. Tram 83 ist benannt nach dem zentralen Ort der Handlung. Bar, Restaurant, Bordell, Handelsplatz für jede Art von Waren, Informationen etc. In einer heruntergekommenen Stadt, in einem fiktiven Staat namens Hinterland. 2014 erschienen wurde dieses Buch zum Sensationserfolg und lenkte schlagartig die internationale Aufmerksamkeit auf diese neue literarische Stimme. Mwanza Mujila wohnte damals schon 5 Jahre in Graz. Begonnen aber hat alles, nicht zuletzt die Liebe zum Lesen, in Lubumbashi, seiner Geburtsstadt im äußersten Süden der Demokratischen Republik Kongo.
Ich komme aus einer Minenstadt, ist alles mit Geld, mit Rohstoff verbunden. Und für mich Literatur war, ich kann sagen, mein erster Pass, mein Reisepass. Ich habe angefangen zu lesen und ich habe bemerkt, dass über Bücher könnte ich einfach überall reisen.
Reisen bestimmen mehr denn je den Alltag des 43-Jährigen. Auf dem Zickzackkurs Fistons durch das deutschsprachige Europa begegnen wir uns in einer Bar in Osnabrück. Schlank, großgewachsen, schwarzgerahmte Brille, extrem kurze Haartracht. Unter dem dunklen Sakko ein Hemd in afrikanischen Farben. So sitzt der Mann mit der hellen Stimme vor mir. Er erzählt von seiner frühen Faszination für Bücher, keineswegs selbstverständlich in einem neokolonialen Ambiente, wo das Materielle, die Gewinnmaximierung zählt, während ein erbarmungsloser Existenzkampf das Leben der meisten dominiert.
Man soll was arbeiten, man soll Geld suchen, man soll investieren, man soll Geschäfte haben, man soll einfach sein Leben sichern. Das ist einfach diese Kultur.
Eine Welt ohne viel Sinn für alles Musische. Eine verfallende afrikanische Welt der Ausschweifung, der Gier, der Gewalt, wie sie sich in seinen beiden Romanen widerspiegelt. Ein bibliophiles Elternhaus zu haben, erwies sich für Mwanza Mujila als Glücksfall.
Für mich ist die Literatur immer mit meiner Familie verbunden. Mein Vater und meine Mutter sollten viel, viel arbeiten. Sie waren viel, viel unterwegs. Und was könnten wir machen? Wir haben viel Zeit, Fußball zu spielen, aber auch Bücher zu lesen. Mein Vater hat eine kleine Bibliothek, aber sie haben immer viele Bücher, vor allem Romane, gekauft. Das ist einfach meine Begegnung mit der Literatur.
Not machte ihn und seine 7 Geschwister erfinderisch, wenn die Lektüre knapp wurde.
Es gab auch so wenig Bücher in Lubumbashi, weil es eine Minenstadt ist. Dann haben wir alles gelesen. Manchmal also kein Buch und dann du liest ein Kochbuch. Ich habe die Bibel von Genese bis zur Offenbarung gelesen, die ganze Bibel und mehrmals.
Das Französische, die Sprache der einstigen belgischen Kolonisatoren des Kongo, ist bis in die Gegenwart sein bevorzugtes Ausdrucksmittel geblieben. Es sei, so Mwanza Mujila, mittlerweile die Sprache der Intimität geworden, in der er sich wie in einem geheimen Garten bewege. Trotzdem bleibt ein Makel.
Ich schreibe auf Französisch. Für mich Französisch ist eine falsche Sprache. Eine koloniale Sprache hat zu tun mit Blut, mit Gewalt, mit Ausbeutung. Meine Großeltern, sie war stolz, unser Enkel spricht Französisch. Sie war auch traurig, sie wurde mit dieser Sprache kolonialisiert.
Fiston, der Polyglotte. Neben dieser falschen beherrscht er noch 5 weitere Sprachen. Englisch, Deutsch sowie Swahili, Lingala und Chiluba. Seine erste literarische Genealogie versammelte afrikanische, frankophone und französische Schriftsteller. Bald kamen andere hinzu.
Wenn man Musil oder Peter Handke oder Victor Hugo liest, reist man irgendwie nach Europa, in Frankreich oder in Österreich oder in Deutschland. Bücher bringen die Welt zu uns.
Es gibt praktisch keine literaturkritische Einlassung zu Fiston Mwanza Mujila, die nicht auf die musikalische Prägung seines Schreibstils zu sprechen kommt. Selbst die New York Times schwärmte anlässlich der Übersetzung des jüngsten Romans »Tanz der Teufel« vom ansteckenden, synkopierten Rhythmus des Texts.
Als die Musiker durch Drogen aufgemuntert im Mambo de la Fête den Saal zum Toben brachten und die Tanzfläche aus allen Nähten platzte, schrien die Leute sich heiser. Es gibt keine Schönheit. Das Geld ist die Schönheit. Es gibt keine Jugend. Das Geld ist die Jugend. Armer Teufel, hör auf, mich anzugraben. Habe nichts. Nein. Reiche Schnösel, ja. Noch besser Geld. Geld, Geld, Geld. Armer Teufel, hör auf zu nerven.
Doch nicht allein die vom Jazz, von kongolesischen und anderen Klängen inspirierte Sprache macht den Wahlgrazer preiswürdig. Es ist wohl die literarisch-intellektuelle Gesamtpersönlichkeit, die vielen Publikationen in diversen Genres, die er von London bis Wien veröffentlicht, seine Arbeit als Theaterautor und auch eine unnachahmliche Art zu performen, Eigenes auf kleiner und großer Bühne vorzutragen. Bereits Tram 83 begeisterte die Juroren, unter anderem brachte ihm das den Preis Haus der Kulturen der Welt ein und eine Nominierung für den Man Booker International Prize 2016. Allein im ersten Halbjahr 2024 wurde Fiston schon dreimal ausgezeichnet.
Mit dem Preis der Literaturhäuser wird er laut Jurybegründung nicht zuletzt seiner aufsehenerregenden Bühnenauftritte wegen gewürdigt,
sagt die Schriftstellerin Anne Weber in ihrer Laudatio bei der Verleihung auf der Leipziger Buchmesse Ende März. Der Preis der deutschsprachigen Literaturhäuser ist mit 20.000 Euro dotiert und, wertvoll, aber anstrengend, mit etlichen Lesungen verbunden. Nirgends, so scheint es, ist ein welterfahrener, in vielen Kulturen beheimateter Literaturmensch wie Fiston besser aufgehoben als im vielsprachigen Gewusel dieses internationalen Branchentreffs. Vor der Literaturbühne der großen Fernsehanstalten auf der Buchmesse ist jeder Platz besetzt, als Anne Weber von ihrer eigenen Leseerfahrung mit dem Prosa-Oeuvre des Preisträgers berichtet.
Sobald man richtig ins Lesen kommt, bleibt man nicht lange in seinem gemütlichen europäischen Lesesessel sitzen. Es ist eher wie bei südafrikanischem Jazz oder kongolesischer Rumba. Es juckte mich augenblicklich, den Tanz der Teufel, La Danse du Vilain, mitzutanzen. Und so las ich und tanzte und schrie und flüsterte und sang, bis sich mir der Kopf drehte.
Natürlich laufe auch sie, die erfahrene Autorin und literarische Übersetzerin, Gefahr, in die vielen Klischeefallen zu tappen, wenn Europäer über Afrika, Kongo-Romane und die jüngste Zeitgeschichte des zerrütteten Landes sprechen. Doch sie umgeht geschickt diesen Fauxpas und kontrastiert die eher düstere Grundstimmung des letzten Buchs.
Was da in den Büchern Fiston Mwanza Mujilas getanzt wird, ist eher ein Tanz der armen Teufel als einer der Teufel. Und in diesem Tanz liegt neben allem Elend und aller Verzweiflung zu unserem Leseglück und zu unserer Erleichterung und scheinbaren Entlastung auch ein Lebensjubel, ein Platzen vor Freude.
Die Laudatorin räumt ein, dass sie noch keine der legendären Rezitationen Fistons erlebt habe, die ja mit ausschlaggebend für den Preis gewesen seien. Heißt es doch in der Jurybegründung, er liest seine Texte, er lebt sie, schreit, ruft, lamentiert, flüstert oder singt. Geehrt werde zugleich ein Autor, der sich in hohem Maße um den einmaligen Charakter von Literaturveranstaltungen verdient macht. Der Mann im lindgrünen Sakko lässt sich nicht zweimal bitten und legt los mit dem zu seiner Herkunftsregion so passenden Gedicht Minengesang.
Wenn wir dahin scheiden, werden unsere Mütter andere Kinder gebären, wenn wir dahin scheiden.
Autorinnen, Schriftsteller und Rundfunkmoderatoren geben sich auf der Leipziger Literaturbühne im Halbstundentakt die Mikrofone in die Hand. Die Besucher dieses 16-Uhr-Termins erleben hier live den einmaligen Charakter einer Fiston-Lesung. ob sich das Publikum jenseits der eindrücklichen Performance Gedanken über den Inhalt der Verse macht. Schließlich geht es im Minengesang um die nüchterne Realität im Rohstoffland Kongo, um Mütter, deren Kinder krepieren, die aber nie aufhören, Gören zu gebären für die endlose Schufterei, Knirpse für die Mine. Auf dem Podium ereilen ihn weniger tiefschürfende Fragen, wie jene offenbar unvermeidliche nach der Zugehörigkeit, ob er sich als Grazer sehe, als kongolesischer Autor, als Europäer. Die Antwort salomonisch.
Man kann alles sein. Also man kann Österreicher und Kongolese sein. Man kann Österreicher, Schwarz und Afrikaner sein. Also für mich die Identität ist transnational.
Während der Preisträger seine Romane signiert, durchstreife ich die Messehallen und finde bei zum Teil ganz kleinen Verlagen, die sich zu mehreren einen Stand teilen, zwei Bücher, auf denen Fiston Mwanza Mujila als Herausgeber firmiert. Kontinentaldrift versammelt Lyrik aus dem schwarzen Europa. Schlüsselorte gibt urbanen Texten Raum, beide etwa 300 Seiten stark. Als ich die Verlagsmitarbeiterinnen frage, woher denn Fiston Zeit und Muße habe, auch noch diese aufwendige editorische Arbeit mit 4 Dutzend internationalen Autorinnen und Poeten zu bewältigen, fällt das Wort Genie. Nachdem man die kenntnisreichen Begleittexte studiert hat, stimmt man den Fachfrauen zu. Wie bahnte sich diese Laufbahn an für den Jungen aus Lubumbashi, der ursprünglich Musiker werden wollte? Noch dazu in einer von Maloche geprägten Stadt mit klar definierten Männlichkeitsidealen, wie sie uns in seinen Romanfiguren oft begegnen.
Ich wollte immer Saxophon spielen, als ich klein war. Aber in meiner Heimatstadt gab es keine Musikschule. In der Minenstadt arbeiten Menschen von Montag bis Samstag, Sonntag, man geht in die Kirche. Es gibt wenig Raum, wenig Platz für die Kultur. Und Lubumbashi ist auch so geprägt. Du musst arbeiten. Die Maskulinität ist verbunden mit der Arbeit. Wenn du hast keine Arbeit, du bist kein Mann, du bist kein Mensch.
1997, mit 16, erlebte Fiston den Abgang des Langzeitdiktators Mobutu Sese Seko, unter dem das Land Zaire geheißen hatte. Über Nacht wurde der Staat umbenannt in Demokratische Republik Kongo. Der Tag habe sich bei ihm eingebrannt, denn umgehend seien die Soldaten des neuen starken Mannes von Tür zu Tür gegangen und hätten alles, was an die Zeit davor erinnerte, Dokumente, Bücher, Fotos, beschlagnahmt und verbrannt. Auch im Haus seines Vaters. Seither spricht Fiston immer wieder vom Kongo als einem Land der institutionalisierten Amnesie, in der jedes Regime versucht, Erinnerungen an Vergangenes zu tilgen. Das ging auch an seiner Familie nicht vorbei.
Ich bin in einer Diktatur geboren und aufgewachsen. Meine Eltern sind in der Kolonialzeit geboren. Meine Großeltern sind in der Kolonialzeit geboren. Wir sind geboren in Gebiet, wo die Gewalt ist die Hauptsprache. Aber in meiner Familie war es verboten, über Kolonialismus zu reden. Themen wie Kolonialisierung waren tabu.
Nach dem Studium der Literatur und der Humanwissenschaften in Lubumbashi sah er für sich keine sinnvolle Perspektive mehr im Kongo.
Ich komme von einer Kultur, wo man Lohn am Ende des Monats haben sollte. Ich war einfach sozialisiert, um Geschäfte zu machen. Und dann für mich war klar, um Schriftsteller zu sein, ich muss nach Europa fliehen. Ich bin Schriftsteller in Europa geworden.
Nachdem erste literarische Arbeiten auch außerhalb seiner Heimat Beachtung fanden, wagte Fiston ein Nomadenleben, wie er sagt.
Ich habe zuerst in Belgien gelebt, ein paar Monate. Dann bin ich in den Kongo und dann wieder mal nach Deutschland als Stipendiat von Heinrich Böll Stiftung. Und damals war ich ein junger Autor, bin ich so viel gereist durch Europa. Ich wollte einfach andere Kulturen entdecken, Bücher lesen. Und dann bin ich nach Frankreich und dann später nach Österreich als Grazer Stadtschreiber.
Was sich in Fiston Mwanza Mujilas Kurzbiografie wie eine perfekte Abfolge von Tätigkeiten liest, 2009 als Stadtschreiber in der steirischen Landeshauptstadt Graz, Lehrtätigkeit für Literaturen Afrikas an der dortigen Universität, Publikation von Gedichten und Stücken fürs Theater, war sicher nicht frei von Problemen. Doch dem so vielseitig Talentierten halfen Stipendien. Zudem gewannen seine Bücher kontinuierlich wichtige Preise in Europa, in Afrika und in den USA. Schließlich brachte der erste Roman, Tram 83, den Durchbruch auf der literarischen Weltbühne. Dass die deutschsprachige Fassung beim Wiener Schollnei Verlag erschien, wo unter anderem die Werke von Graham Greene, Johannes Mario Simmel und Marlene Haushofer herauskamen, erwies sich für alle Beteiligten als Glücksfall.
Also erstens war ich sofort davon überzeugt, dass das ein ganz großartiges, außergewöhnliches, neues Buch ist. Und da Fiston eben in Österreich schon so eine Art zweite literarische Heimat gefunden hatte, hätte ich es sehr schön gefunden, wenn das Buch bei uns erscheint. Und ich habe mich sehr gefreut, dass das dann auch so geworden ist.
Sagt Bettina Würgötter, die erfahrenste Lektorin des Schollnei Verlags, mitten in den Feierlichkeiten zum 100-jährigen Bestehen dieser literarischen Institution Anfang Juni. Eigentlich sollte ja auch Fiston Mwanza Mujila beim Jubiläumslesefest mitwirken, doch Würgötter hat Verständnis dafür, dass der Vielreisende passen musste. Schließlich weiß sie um seine Publikumswirksamkeit.
Also Fiston ist wirklich ein ganz außergewöhnliches Sprachtalent. Sprache und Musik sind kaum zu unterscheiden eigentlich in seinem Oeuvre. Es ist immer beides. Wenn man seine Texte liest, ist dieser Rhythmus ganz prägend. Und gleichzeitig, wenn man ihn auch als Interpreten seiner Texte kennt, kann man nochmal ganz verschiedene Seiten an diesen Texten entdecken, je nachdem, wann und wo man ihn diese Texte interpretieren hört. Also ist keine Lesung, kein Auftritt von Fiston ist wie der andere.
Davon konnten und können sich seit April Literaturfreunde in Göttingen, Zürich, Wiesbaden, Frankfurt am Main, Wien, Salzburg, Hamburg und jetzt noch in München und Berlin überzeugen. Ein locker fünfstelliger Kilometerstand in weniger als 3 Monaten, allein im deutschsprachigen Raum für Fiston. Nicht nur bei Lesungen und Diskussionsrunden gibt es Texte von Fiston Mwanza Mujila auf der Bühne. Seine Arbeiten fürs Theater, Stücke wie »Zur Zeit der Königin Mutter«, »Der Garten der Lüste« oder zuletzt eine Doppelaufführung »In den Alpen, Après les Alpes« mit Elfriede Jelinek, sie bescheren dem Grazer Schriftsteller zusätzliche und weite Wege. 2024 kam auch noch ein Opernlibretto hinzu, inklusive Fistons Bühnenpräsenz. Im Januar wurde in Genf die Oper Justice uraufgeführt. Darin geht es um den Kongo, um ein dramatisches Unglück in einem Dorf, um neokoloniale Ausbeutung und, wie der Titel verheißt, um Gerechtigkeit. Ende April im Foyer des Festspielhauses von St. Pölten. Es herrscht gespannte Erwartung vor der Premiere, die zugleich das Tangente-Festival in der niederösterreichischen Landeshauptstadt eröffnet. Die Handlung der Oper geht auf einen realen Unglücksfall zurück, der sich 2019 auf einer Dorfstraße in der Katanga-Provinz ereignet hat. Ein mit Schwefelsäure beladener Tanklaster rammt einen Bus. Es gibt ein gewaltiges Feuer, viele Schwerverletzte, über 20 Tote, darunter einige Kinder, erleiden einen qualvollen Tod in den Flammen, werden von der auslaufenden Säure zersetzt. Die vergiftet zusätzlich Ackerboden und den nahen Fluss. Man verwendet die Säure zur industriellen Verarbeitung von Mineralien in den Minen der Region, zumal für das in jedem Smartphone-Akku benötigte Kobalt. Nirgends wird mehr davon gefördert als im Kongo. Die Oper Justice thematisiert nun genau die Abwesenheit von Gerechtigkeit, um die Hinterbliebene und NGOs seit Jahren kämpfen. Denn sowohl der Schweizer Multi Glencore, größter Rohstoffhändler der Welt, als auch die kongolesische Justiz haben sich einer angemessenen Entschädigung der Opfer bislang entzogen. Einerseits ein alltäglicher Fall, sagt Regisseur Milo Rau. Derlei Unfälle passierten ständig in der Minenregion.
Gleichzeitig ist es natürlich ein symptomatischer Unfall. Also Europa oder die großen Firmen, sage ich mal, bringen Tod und Verderb in den Ostkong nach Katanga, also wo diese riesigen Minen sind. Und die Rohstoffe, also Kobalt, Gold und so weiter, kommen raus. Also es ist quasi nicht ein Geben und Nehmen, sondern ein Nehmen.
Während das Regie-Team nach der Generalprobe noch Lichtabstimmungen vornimmt, treffe ich Milo Rau im Saal und sehe das drastische Bühnenbild. Unter einer Videowand, auf der dokumentarische Bilder vom Unglücksort eingespielt werden, dominiert das Wrack eines ausgebrannten Tanklasters die Szene. Die Räder des auf dem Kopf liegenden Unglücksfahrzeugs erinnern an die Beine eines todbringenden Insekts. Der Schweizer Regisseur wollte sich trotz intensiver Beschäftigung mit der Zeitgeschichte bei seinem Dokufilm »Das Kongo-Tribunal« nicht dem Vorwurf kultureller Aneignung aussetzen bei diesem intensiven, elegischen Opernprojekt. So übernahm Fiston Mwanza Mujila das Libretto und den Auftritt auf der Bühne.
Auf der Seite der Kunst ist natürlich immer die Frage, wie kann man eigentlich aus diesem Kleinfall die ganze Welt spiegeln? Also das Zerstören einer Region, das Zerstören, das geht bis ins Metaphysische hinein. Also dieser Säurelaster verletzt und tötet viele Menschen, als er auf einen Bus stürzt. Aber gleichzeitig fließt das Wasser dann in den Friedhof. Wir haben auch eine Rolle, das ist ein Priester. Der Priester kann mit dem Toten nicht mehr sprechen. Und da kommt eigentlich Fiston ins Spiel. Also ich hatte dieses Drehbuch im Grunde geschrieben, habe aber gemerkt, dass ich diesen Menschen keine Stimme geben kann, weil ich nicht weiß, wie die sprechen oder was die bewegt. Und er hat natürlich einen direkten Zugang zu diesem Milieu. Also der Zufall will es, dass er ja aus Lubumbashi kommt. Das ist eine Stunde von Kabwe und Kabwe sind wiederum eine Stunde von Kolwezi, wohin wiederum Serge Kakuchi, unsere Hauptrolle, der einen der Überlebenden spielt, auch hier kommt.
Fistons Erfahrung als Theaterautor, als Performer, aber auch als Kongolese mit großer Empathie für die Menschen in den Minenregionen, die seine literarischen Texte längst bewiesen haben, dieser Hintergrund kam auch bei der Genese von Justice zum Tragen.
Also man merkt, dass das jemand ist, der halt nicht, ich sag mal, nur ein Autor ist, sondern jemand, der halt weiß, was ist performative Sprache, wie sagt man Dinge vielleicht auch in der Kürze, wie sprechen Figuren unterschiedlich. Und das ist der Sound einer Sprache, der ja sehr einen musikalischen Zugang auch hat zum Französischen. Er nutzt ja viele Wörter, die eigentlich im europäischen Französischen in dem Sinne gar nicht gebraucht werden, weil es vielleicht die metaphysischen Regionen gar nicht gibt.
Im exemplarischen Fall, den die Oper Justice verhandelt, sieht Fiston eine Jahrhunderte währende Konstante in der Historie dieses riesigen Landes. Es ist genauso, wie der französische Schriftsteller Eric Vuillard in seiner Kongo-Erzählung schreibt. Die letzte Verwandlung der Menschen und der Erde in jene bildsame und grenzenlos nutzbare Materie, die wir kennen. Die ganze Welt wurde unversehens zum Rohstoff.
Alle Geschichten mit Rohstoff, mit Steinen, mit Minen sind immer die Geschichte der Deportation, diese Geschichte von Ausbeutung, diese Geschichte von Gewalt.
Die Arbeit am Text für Justice sei kein Auftrag wie jeder andere gewesen, sagt der Autor. Auch die Proben am Grand Theatre in Genf mit vielen Darstellern aus der betroffenen Region hätten ihn sehr bewegt. Das Schicksal des bereits erwähnten Serge Kakuchi etwa, des Countertenors. Er spielt einen der Überlebenden des Kapwe-Unglücks, hat selbst als junger Mann in den Minen gearbeitet und ist von herabtropfender Säure verletzt worden. Unweigerlich musste Fiston an die eigene Familiengeschichte denken.
Es war relativ schwer, dieses Libretto zu schreiben. Ich habe geweint mehrmals, als ich geschrieben habe. Es geht um diesen Unfall. Menschen sind verstorben in Katanga. Und ich habe viel an meinen Vater gedacht, der ist schon verstorben. Oder meine Großeltern, meine Urgroßeltern. Diese alle Menschen von meiner Familie, die sind nach Süden gegangen, um in Minen zu arbeiten. Es war einfach eine große Trauer, darüber zu schreiben, weil es ist real.
Tief involviert in die Region, die Menschen in Katanga und ihre Musik, hat sich auch der katalanische Komponist von Justice, Héctor Parra. Am Tag der Premiere in St. Pölten berichtet er von seinen Vorbereitungen auf dieses aufwendige Opernprojekt. Eine bestimmte Ausrichtung habe das Kreativteam dabei nie aus den Augen verloren.
Mit Projektbeginn war uns klar, dass es entscheidend ist, zwischen dem eigentlichen Unfall mit all seinen Folgen in Bezug auf die Wirtschaft und die postkolonialistische Politik des Kongo eine Verbindung herzustellen, und zwar zu dieser Region, zu den Menschen, ihren Verhaltensweisen, ihrer Kunst, ihrer Religion, die dort teils vorchristlich ist. Immense Bedeutung hatte hier Fiston Mwanza Mujilas Arbeit, denn wir wollten mehr wissen über diese Menschen, woran sie glauben, worin die Kultur der Luba gründet. Fiston selbst ist ja Luba, sodass letztlich das Libretto in der Luba-Tradition und Luba-Religion wurzelt.
Bis in den Kompositionsprozess hinein sei Fistons Mitwirken wichtig gewesen, sagt Héctor Parra. Dafür hat er nicht nur unzählige Volksmelodien aus der Minenregion aufgenommen und transkribiert, Fiston habe ihm auch sein liebstes Kinderlied über den Regenbogen vorgesungen. Der Komponist hat es ebenfalls in sein Klanguniversum einfließen lassen. Schließlich schwärmt Parra noch von der großen Musikalität der Romane Tram 83 und Tanz der Teufel, die er im französischen Original gelesen habe.
Tram 83 steckt natürlich voller Musik. Ein nachgerade musikspezifischer Text, der vom Jazz oder der kongolesischen Rumba, von der Volksmusik aus Katanga handelt. Auch die Instrumente kommen vor, Saxophon und Vibraphon vor allem, das Klavier und die Klarinette. Allein schon wie Fiston das, was passiert, wie er seine Gedanken zum Ausdruck bringt, ist nichts anderes als Musik. Diese mitreißende Sprache dringt förmlich in dich, in deinen Körper ein und lässt dich tanzen.
Zu alledem, meint Milorau, dürfte es eine der ersten, wenn nicht die einzige Oper sein, bei der der Librettist von Anfang bis Ende auf der Bühne steht. So erhält Fiston Mwanza Mujila am Schluss doppelten Applaus als Erzähler und Textdichter von Justice an diesem denkwürdigen Abend in St. Pölten. Trotz der schockierenden Szenerie, dem dramatischen Tenor des Geschehens und der neuen Musik des Hector Parra hat man das Gefühl, mehr einer Liturgie für einen Gott der Gerechtigkeit gelauscht zu haben als einer Opernpremiere. Vielleicht ist auch dieser Eindruck von der spirituellen Grundhaltung Fistons inspiriert.
Diese Freude, Sätze zu bauen, Charakter zu entwickeln, schreiben, ist immer sehr spirituell. Das kommt von Luba-Tradition oder kongolische Tradition. Das Kunst ist immer was Spirituelles.
Noch lässt ihn der Kongo, die Menschen, seine Familie nicht los. Auch thematisch widmen sich ein dritter Roman und ein Gedichtband, an denen er zurzeit arbeite, seiner ersten Heimat. Zu spüren ist das auch in dem charakteristischen Umgang mit der Sprache, den er mit dem Handwerk des Bergmanns vergleicht.
Alles ist die Poesie. Wenn ich schreibe auch Roman oder Theater, ich nutze diese gleiche Sprache, weil ich bin einfach ein Handwerker. Das heißt, ich arbeite in meinem Roman, in meiner Lyrik, in meinem Theater mit den gleichen Motiven wie ein Minenarbeiter.
So wird er weiterhin Wörter sammeln, um sie jederzeit in Schulhefte zu kritzeln, damit er sie nicht verliert und irgendwann ihrem Klang, ihrer Bedeutung nachspüren kann. In unserem allerersten Interview, damals noch auf Französisch, sagte Fiston Mwanza Mujila, noch bevor ein Plot, eine Handlung entsteht, müsse er behutsam zu seiner Sprache finden, in die er dann den Roman entbinden könne. Möge er, der Weltbürger und Weltversteher, uns noch mit vielen solchen Geburten überraschen.
Literatur ist vielleicht eine gute Möglichkeit oder Kunst, um unsere Menschheit, Menschheit bedeutet für mich, unsere Fragilität zu verstehen.
Sie wollen noch mehr True Crime hören? Dann nehmen wir Sie gerne mit auf eine Zeitreise. Wir sind Niklas Fischer
und Hannes Liebrandt. Wir sind Historiker an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Und in unserem Podcast Tatortgeschichte blicken wir zurück auf bekannte und unbekannte Verbrechen aus der Vergangenheit.
Bei uns können Sie miterleben, wie der junge Josef Stalin als Bankräuber Karriere gemacht hat oder wie Erich Mielke vom Polizistenmörder zum Architekten der Stasi geworden ist.
Vieles von dem, was damals passiert ist, beschäftigt uns bis heute. Wenn Sie hören wollen, wie True Crime auf History trifft, dann sind Sie bei uns genau richtig. Tatortgeschichte finden Sie auch in der ARD-Audiothek.